Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Guten Morgen, mein Name ist Ufuk Beulag. Ich bin Fondsmanager bei der Leus AG, einer Investmentgesellschaft aus Frankfurt, die sich auf das Thema Aktien spezialisiert hat und explizit fundamentale Unternehmensanalyse betreibt.
Hier ist Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Wir haben mal geschaut, letztes Interview, und da war es ziemlich kalt draußen. Da waren die Straßen glatt. Die hatte dann auch die Parallele gezogen zu dem glatten Parkett. Jetzt, der Frühling ist da, wir haben Rekordbewertungen, gerade was den DAX angeht. Ist das Börsenparkett jetzt weniger rutschig geworden?
Also erstmal, viel wärmer ist es hier nicht geworden in Frankfurt, das kann ich schon mal sagen. Aber ich hoffe, dass es jetzt zum Osterwochenende doch sich mal die Sonne dann hier zeigt. An den Börsen haben wir doch eine sehr kuriose Entwicklung. Das letzte Mal, als wir sprachen, zum Ende des Jahres, hatten wir eine gewisse Aufwärtsbewegung nach dem Oktober gesehen. Das heißt, im November, Dezember startete dann eine richtige Börsenrallye. Gerade auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen gab es große Nachholeffekte. Wir waren getrieben von Zinsfantasien, dass in diesem Jahr die Amerikaner die Zinsen doch deutlich nach unten senken sollten. Zum Anfang des Jahres jetzt gab es hier einige Dämpfer. Das heißt, die Erwartungshaltung ist deutlich nach unten gegangen. Wir haben von Anfang 6 bis 7 Zinssenkungen jetzt vielleicht noch 3 in diesem Jahr eingepreist, gerade bei der amerikanischen Notenbank. Und das hat dazu geführt, dass das Spielbuch, wenn man so möchte, sich noch stärker ausgeweitet hat. Das heißt, die großkapitalisierten Unternehmen, und da sind wir dann im DAX oder im französischen Index, der S&P, haben eine Rekordjagd nach der nächsten hingelegt. Aber die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind wieder deutlich zurückgekommen in den ersten 3 Monaten. Und diese Spreizung, die wir letztes Jahr schon gesehen haben, ist jetzt nahezu am Maximalpunkt.
Bleiben wir mal ganz kurz bei den Notenbanken, auch weil es so aktuell ist. Also, du hast gesagt, die Spielwiese hat sich ausgeweitet. Also die Notenbanken, die haben sich ja auch, was die Spielwiese oder das Wording angeht, ausgeweitet. Die Japaner heben an, Amerika wartet wohl noch ab. Und während die abwarten, werden sie schon auf der rechten Seite von der Schweizerischen Nationalbank überholt. Also weiter kann die Schere ja kaum auseinandergehen.
Gut, die Japaner sind ja recht froh eigentlich. Wenn man die Entwicklung des japanischen Yen sich anschaut, auf die letzten 12 Monate haben wir eine erhebliche Abwertung gesehen. Die Japaner haben zum ersten Mal so etwas wie Inflation in ihrem Land mit einer schwachen Währung, und so, dass der Nikkei beispielsweise auch von Rekord zu Rekorden jagt. In den USA ist das ja so, dass letztlich die Inflationskausalität stark im Vordergrund steht. Das heißt, wir haben dann die Januarzahlen gesehen, wir haben die Februarzahlen gesehen. Inflation ist leicht höher als von den Erwartungen bei diesem Print gewesen. Dementsprechend ist es so, dass die Notenbanken versuchen, jetzt eine Ausbalancierung hier durchzuführen. Das heißt, die Zinsen, wir können sie nicht unendlich oder sehr schnell nach unten drücken, während die Inflation noch auf einem höheren Niveau bleibt. Allerdings gibt es einige Wirtschaftsindikatoren, die sagen, dass hier eine Abkühlung doch stattfindet. Und daher denke ich schon, dass wir in diesem Jahr wohl 3 Zinssenkungen in den USA sehen werden. In Europa ist das Bild nochmal gänzlich anders. Da heißt es ja schon auch von den restriktiven Politikern, wahrscheinlich wird man schon zum Sommer 2 Zinssenkungen sehen müssen, weil letztlich die Inflation ist, wie sie ist. Aber wir müssen die Restriktionen am Finanzmarkt dann aufheben.
Jetzt war ja der Anstieg der Zinsen sehr schnell gewesen, sehr ruppig, und alle Welt hat aufgeschrien vor Schmerz. Jetzt der Weg zurück, irgendwie habe ich den Eindruck, man kann sich doch länger darauf einstellen, und er scheint auch länger zu sein. Ist das jetzt einfacher für den Anleger?
Ich denke, das beste Szenario für den Anleger wäre ein stetiges Sinken der Inflation und ein stetiges Sinken der Zinsen. Aber das Wichtigste hierbei ist, dass die Zinsen sinken, weil die Inflation einigermaßen im Griff ist. Und nicht, weil die Wirtschaftssituation sich deutlich abschwächt. Das heißt, da ist noch einmal ein schmaler Grat. Wir wollen ja so das Soft Landing in den USA. Das heißt, dass die Wirtschaft nicht völlig abkippt aufgrund der höheren Zinsen und der Restriktionen, sondern eigentlich, weil die Inflation in den Griff kommt. Und das ist eigentlich das Goldilocks-Szenario, wenn man so möchte. Die wirtschaftliche Aktivität ist auf einem okayen, niedrigen Niveau. Die Inflation kommt zurück und dementsprechend sinken mäßig die Zinsen. Das wäre das beste Szenario.
Ihr seid ja als Leus weltweit aktiv, weltweit aufgestellt, auch mit den verschiedenen Wirtschaftssystemen. Auch müsst ihr euch auseinandersetzen mit den verschiedenen politischen Systemen. Was ist denn momentan da die größere Herausforderung, Wirtschaft oder Politik?
Ich würde eher sagen, die Rahmenbedingungen des Finanzmarktes. Das heißt, wir über die letzten Jahre hat sich eigentlich ein Trend gezeigt, und das ist gerade auch im Rahmen des passiven Investierens, man nennt das Basket-Investieren, das heißt, dass gewisse Körbe gehandelt werden, und letztlich diese naive Strategie konstant durchgeführt wird. Das heißt, wir schauen auf die letzten Monate und führen eigentlich diese Investmentstrategie so lange fort, bis ein gewisser Wendepunkt so etwas eintritt. Aber dieser Sog ist dann so extrem, dass es einen Kaskadeneffekt gibt. Das heißt letztlich, umso stärker beispielsweise eine Übertreibung stattfindet, umso mehr zieht sie wieder Geld an, weil letztlich jeder hieran partizipieren möchte, umso stärker steigt es wieder an. Und daher hat man dann einen Kaskadeneffekt. Im Kryptomarkt kann man ja ähnliche Parallelen sehen. Das ist vielleicht das beste Beispiel. Umso stärker der Bitcoin steigt, umso mehr Leute wollen hieran partizipieren. Umso mehr steigt der Bitcoin. Und das haben wir in Gänze auch jetzt am Finanzmarkt, dass letztlich diese Trends so stark extrapoliert werden und diese Diskrepanz, die ich eingangs benannte, so weit auseinanderklafft.
Bitcoin, ich bin irritiert. Investiert ihr auch in Bitcoins?
Nein, nein, das tun wir nicht. Das ist nur das Verhalten, was man an diesen Märkten sieht, hat sich jetzt langsam auch bei den Aktienmärkten gezeigt. Das heißt, diese Übertreibung, nehmen wir es mal im technologischen Bereich, oder AI ist ja jetzt unser ganz großes Thema, sodass da eigentlich kein Preis genug ist, um diesen zukünftigen Ertrag abzubilden. Ob es dann tatsächlich so kommt, muss man ja sehen. Aber das Thema ist sehr heiß und die Leute lieben es. Und es wird auf jedem Preis ja gleich argumentiert, wie toll und zukunftsträchtig das ist. Aber eine Sache, die wir dann unterschiedlich machen, ist, wir versuchen, einen inhärenten Wert zu bestimmen. Das heißt, auch das beste Gut oder die beste Story kann irgendwann zu teuer sein zu dem vermeintlichen Wert, den man dieser Sache beimessen würde. Und da ist doch immer die Bewertung auch einer der großen Ankerpunkte, den man nicht aus dem Fokus verlieren sollte.
Aber um bei Bitcoin zu bleiben, warum eigentlich nicht? Ich meine, da sind ja auch schöne Steigerungen drin. Oder kommt das von eurem Klientel? Kommt diese Frage gar nicht?
Gut, der Preis steigt, aber verändert sich der Wert des Bitcoins? Kann ich eine Ertragskraft errechnen? Kann ich sagen, es ist besonders gut aufgestellt und dementsprechend wird es wertvoller werden? Gibt es Veredelungsprozesse? Gibt es neue Produkte in dem Zuge? Oder etwas, was produziert wird, ausgeschüttet wird? Wie auch immer. Das heißt, der Preis kann steigen und fluktuieren und dementsprechend ist das gut. Und das Narrativ dazu, gibt es ja viele, die dann sagen, das Dezentrale oder Store of Value, wie man es auch nennen möchte, es ist alles wunderbar, aber ist es 20.000, 10.000 oder 50.000? Das weiß man nicht. Jetzt wird sehr stark auf Verknappung argumentiert, dementsprechend, dass dann jetzt die ETFs kommen, die ganzen Bitcoins kaufen und das löst dann diesen Kaskadeneffekt aus. Aber der Wert hat sich in der Zwischenzeit ja nicht verändert, nur der Preis. So ist es übrigens auch bei Gegenständen wie Kunst oder wenn Sie jetzt in Uhren handeln oder im Weinbereich. Es ist ja immer das gleiche Gut. Selbst Gold ist dasselbe, weil ein Klumpen Gold ist in 10 Jahren immer noch der gleiche Klumpen Gold. Nur der Preis hat dann fluktuiert.
Ich bin jetzt froh, dass das Argument Gold von deiner Adresse kommt. Aber wie geht ihr denn damit um, mit dem Thema Kryptos? Man könnte sagen, okay, ich investiere jetzt nicht in die Kryptos selber, ich könnte jetzt ETF machen. Nee, machen wir auch nicht, wir machen die Aktien. Ja, dann investiert doch in Unternehmen, die sich mit dem Thema Kryptowährungen auseinandersetzen, die dort die Schaufeln liefern, um das Mining zu machen. Macht ihr das oder nennt ihr das dann KI?
Nee, da gibt es sicherlich einige Dinge. Beispielsweise gibt es ja auch eine Börse wie eine Coinbase, die ja jeden Tag auch im Fokus steht an den Märkten, dass letztlich da der Handel stattfindet und dementsprechend diese Aktienbewertungen deutlich nach oben steigen. Oder man könnte jetzt so etwas wie eine Bechtle aus Neckarsulm oder eine Cancom aus München, das sind so Mittelständler, da geht es um Hardware und Managed Services. Das heißt, jeder, der eigentlich die Ausstattung und Ausrüstung braucht im Unternehmensbereich, wird dann von diesen Kollegen dann ausgestattet. Und da partizipiert man indirekt beispielsweise durch Themen wie neue Technologien, ob es dann AI ist oder ob dann Investitionen getätigt werden von den Unternehmen. Jetzt konkret nur auf das Thema Krypto, da gibt es ein paar Unternehmen ja auch, da halten wir uns eher fern, weil im Endeffekt das fluktuiert sehr stark ja mit dem Preis sicherlich dieser Kryptos in dem Zuge, sondern wir suchen nach Unternehmen, die ein gestandenes Geschäftsmodell haben, die eine Ertragskraft heute aufweisen, wo eine gewisse Vorhersehbarkeit ist in den nächsten 3 bis 5 Jahren, dass die Ertragskraft sich positiv entwickeln wird. Und das setzen wir ins Verhältnis mit dem Preis. Wenn da ein deutlicher Abschlag zu finden ist, dann ist das für uns ein gutes Investment. Dass der Preis in der Zwischenzeit nicht so stark fluktuiert, das kann immer mal sein. Aber letztlich sollte ja jeder Aktienkurs der operativen Entwicklung des Unternehmens folgen. Zumindest über einen adäquateren Zeitraum.
Jetzt hattest du eingangs gesagt, da klafft eine große Schere auseinander zwischen der ersten Börsenreihe, ob das jetzt 7 Werte in den USA sind oder 11 Werte in Europa, die Granolas, das sei jetzt mal dahingestellt, dass dort offensichtlich bereit ist, immer mehr zu bezahlen. Und die zweite Reihe, auf deren Wiederbelebung ihr ja auch irgendwo händeringend wartet, die kommt irgendwo nicht in Schwung. Ist das so? Woran liegt das? Und was muss passieren, dass sich dieser Trend umkehrt?
Gut, da gibt es viele Faktoren jetzt, die zusammengekommen sind. Wir sind ja in einer Post-Covid-Welt, die dann mit großen Lieferkettenproblematiken, Inflation, Zinserhöhungen einhergegangen ist, sodass dann Unternehmen unterschiedlich getroffen wurden. Sicherlich war es so, dass 2021 im Spätsommer auch bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen die Bewertung recht nach oben gestiegen war. Und dann gab es ja die große Korrektur in 2022 und zwar eigentlich für alle Aktien. Der Unterschied ist nur, dass jetzt in 2023 und auch weiter in 2024 diese großkapitalisierten Unternehmen eigentlich wieder an die Niveaus anknüpfen oder sogar diese noch überholt haben von 2021, aber die kleinen Mittelständler bleiben noch zurück. Ultimativ, sobald die Ertragskraft, die makroökonomische Situation sich leicht verbessert für die nächsten 12, 18 Monate, sollte es einen Riesenaufholeffekt geben. Das mit der Zinsseite und der Inflation sollte eigentlich auch für eine große Entspannung sorgen. Wir sind wahrscheinlich bei 95% oder 98% angekommen und der Markt wartet auf diesen Wendepunkt. Und es ist ja so, ich nenne es mal salopp gesagt, man klingelt ja nicht unten. Ja, so wird es dann wahrscheinlich auch so sein, weil dann geht es auf einmal recht schnell und dann steigen diese Aktienkurse sehr, sehr stark nach vorne. Und was passiert? Das zieht dann mehr Geld an und dann steigt weiter nach vorne und dann beginnt eigentlich eine Reallokation, wenn man so möchte. Das heißt, die gesamte Welt schaut dann auf diese kleinen mittelständischen Unternehmen wieder und dann muss man mal schauen, wie lange das andauert. Aber das Aufholpotenzial ist sicherlich 50% plus.
Was sagst du da zum Thema Börsenpsychologie, dass jetzt doch sehr viel Geld in die erste Reihe fließt, vielleicht zu viel Geld? Ich höre Stimmen, die da fast ein bisschen mit zittriger Stimme sagen, oh, das ist alles überheizt, das ist überkauft, das wird uns da auf die Füße fallen. Und wenn sowas dann ins Rutschen gerät, dann ist es ja, glaube ich, irgendwo sinnvoll, nahe an der Tür zu tanzen und dann wird es da jetzt wieder eng. Dann muss man, glaube ich, auf die Wiederbelebung der zweiten Reihe noch länger warten.
Also es ist sicherlich ein Risiko. Das heißt, wenn jetzt so eine Blase platzen würde im großen Stil, dass dann erstmal die Börsen turbulenter sind durch alle Bandbreiten. Dann sollte es aber so nicht sein, dass relativ gesehen die kleinen und mittelständischen Unternehmen noch stärker verlieren, weil die möchte zum jetzigen Zeitpunkt ja auch fast sowieso keiner mehr haben. Ich gehe aber nicht davon aus, eigentlich spricht vieles dafür, dass es eher eine Reallokation gibt. Das heißt, dass Geld aus den größeren hier und da rausfließt und dann rein in die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Nehmen wir die makroökonomische Situation in Europa, in Deutschland, Großbritannien. Wir gehen ja eigentlich auf dem Zahnfleisch. Wir sind ja eher im Krisenmodus. Wir sind in technischen Rezessionen. Das heißt, man versucht, so etwas wie Wachstumschancengesetzen irgendwie die Wirtschaft anzukurbeln. Der Immobilienmarkt liegt brach. Also es ist ja nicht so, dass wir im Besten aller Zeiten sind und alles ist so hitzig, sondern wir warten eigentlich jetzt auf eine Erholung. Dass dann die großen Unternehmen beispielsweise diese Neubepreisung schon so stark bekommen haben, obwohl die Situation ja gar nicht so rosig ist, ist halt das, was einem hier oder da Sorgen machen sollte. Der DAX beispielsweise, klar ist der mit internationalen Unternehmen ausgestattet, aber wenn man die Neubepreisung von SAP in den letzten 12 Monaten sich ansieht, so viel verändert sich dann auch nicht in dem Maße, dass man sagen kann, die Ertragskraft wird jetzt überproportional so stark steigen, dass dann noch viel, viel mehr möglich ist. Und da kann es dann hier und da zu Rücksetzern kommen.
Ja, so wie du das jetzt zeichnest, so wenig rosig bis depressiv, da mag man fast nicht an den Zufall glauben, dass in Deutschland ab 1. April Cannabis legalisiert wird.
Ja, ich weiß nicht, ob da eine Korrelation besteht, aber ultimativ, ich glaube nicht, dass das die großen Herausforderungen Deutschlands sind, ob das erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Man sollte schauen, dass man seinen Industriestandort nicht so stark schwächt und ich glaube, das wäre das Allerbeste. Dazu bräuchte man ja gute Arbeitskräfte oder auch nicht allzu teure Arbeitskräfte und gute Energieversorgung. Ja, das Thema Energie wissen wir, wie das Thema bestellt ist. Ich glaube, das sind alles so Nebenschauplätze. Wir müssen uns darauf fokussieren, was kann eigentlich den Standort attraktiver machen? Wie können wir von den Produktionskosten auch kompetitiv sein im internationalen Vergleich? Weil man nimmt das ja der Presse, wenn man aufmerksam liest. Jedes nächste Werk wird irgendwo außerhalb von Deutschland gebaut. Da hat man dann diese vermeintlich politischen Effekte wie auf einmal will Intel oder wir subventionieren da mit riesigen Milliarden eine Fabrik links und rechts. Aber ultimativ, ob es dann ein Zulieferer ist, ein Maschinenbauer ist, da investiert keiner jetzt im Moment groß in Deutschland. Und daher sollten da die Alarmglocken in Berlin eigentlich sehr stark angehen.
Und wenn dann doch mal ein Unternehmen kommt, dann werden ganz gerne die Stromleitungen in den Brand gesetzt. Blick voraus, wo liegen die Chancen? Wie sieht sie aus, die Anlagestrategie bei euch für 2024 und folgende?
Also wir sind ja im amerikanischen Wahljahr und im Endeffekt wird da die Notenbank sicherlich auch den Präsidenten versuchen, den Rücken zu stärken. Das heißt, der Donald Trump hat ja schon direkt angedeutet, wenn ich gewinnen sollte, fliegt als erstes der Jerome Powell, also der Notenbankchef der Amerikaner. Der hält da ja nicht zurück, so dass wir doch von diesen Zinssenkungen eigentlich ausgehen können. Die Inflation kommt zurück. Nach meiner Meinung, ich meine, wir sind bei 3% Januar und Februar gewesen. Aus diesen 3% in den USA sind eigentlich 2% aus dem Wohnbereich. Das heißt, dass da viele Kategorien wie aus dem Güterbereich beispielsweise schon deutlich zurückgekommen sind. Und daher sollte Inflation und Zinsen sich hier und da tatsächlich einpendeln. Ich glaube, die größte Überraschung in 2024 sollte eher eine Übernahmewelle sein. Das heißt, dass wir viele Transaktionen sehen werden in diesem Jahr und gerade im kleinen und mittelständischen Bereich, weil auch gerade im Private Equity Bereich und diese Transaktionen deutlich, deutlich zurückgegangen waren in den letzten 2 Jahren aufgrund der Zinssituation. Mit einem leicht konstruktiv positiven Ausblick plus den Zinsen, die jetzt de facto gepiekt haben, geht es dann los und da werden sich dann die Gesellschaften um diese günstigen Assets reißen. Und daher würde ich erwarten, dass so ein Nachholeffekt gerade auch als Katalysator mit großen Übernahmen einhergehen sollte.
Ufuk Boydak von der Leus AG, Aktien aus Überzeugung. Dankeschön fürs Interview.
Ich danke.
Börsenradio Network AG.